Herzlich willkommen zu Popkultur auf der Couch. Wir befassen uns ja gerade mit der Harry Potter Reihe. Ich bin Bea.
Und ich bin Tine.
Und heute wollen wir uns mal ein Thema anschauen, was uns schon ganz lange unter den Nägeln brennt. Und wir haben uns jetzt dazu durchgerungen, diese Folge zu machen, weil wir es nicht einfach so stehen lassen können. Und zwar geht's um die J.K. Rowling und Trans-Thematik.
Genau, darüber haben wir schon auch viel nachgedacht und auch gesprochen und wollten dann auch gerne jetzt mal im Rahmen von der Folge, also nicht nur auf so eine inhaltliche Ebene gehen von der Harry Potter Reihe, sondern eben auch mal auf so eine Makroebene gehen und mal von oben drauf schauen und auch zu gucken, in welchen Kontext ist das denn gerade so eingebettet und uns auch diesbezüglich mal ein bisschen austauschen und auch auf so ein paar psychologischen Perspektiven auf diese Thematik draufschauen. Und wir unterhalten uns jetzt heute im September 2025. Das heißt, wenn danach jetzt noch irgendwie ganz viel passieren sollte und ihr wundert euch so, warum reden die denn nicht darüber? Da ist doch noch super viel danach passiert. Dann habt ihr hier den Grund. Unser Stand ist vom September 2025. Und es ist nämlich auch so, dass also diese Folge ist ja auch, haben wir als eine der ersteren auch veröffentlicht. Es ist aber jetzt nicht die, also eine der ersten gewesen, die wir aufgenommen haben. Wir arbeiten ja auch schon relativ lange an diesem Projekt und beschäftigen uns viel damit. Und so im Laufe dieser Zeit war es so, dass wir immer wieder auch gedacht haben, irgendwie fühlt sich das nicht gut an, das so unkommentiert zu lassen.
Ja.
Und das hat immer mehr auch so ein Dissonanzgefühl gemacht. Also wir sind jetzt auch wirklich schon ein bisschen länger dabei, uns mit diesem Projekt auseinanderzusetzen, schon über, also ungefähr so anderthalb Jahre. Im Laufe dieser Zeit ist ja auch immer mehr auch darüber berichtet worden. Man hat das immer mehr auch mitbekommen und ist auch, also wir haben uns dann auch ein bisschen tiefer gehen dann damit auseinandergesetzt und irgendwie war es uns jetzt ein großes Anliegen dazu auch mal was zu sagen, gerade weil wir ja auch die Harry Potter Buchreihe sehr in den Fokus nehmen jetzt in unseren ersten Folgen und ja, das irgendwie sich blöd anfühlt, das so einfach so stehen zu lassen.
Ja, weil es ja schon auch ein Anliegen ist, uns von gewissen Positionen auch zu distanzieren oder uns zu positionieren zu bestimmten Sachen. Genau, uns hat immer so ein komisches Bauchgefühl hinterlassen, das nicht zu tun. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir diese Folge heute aufnehmen. Und wir können uns vielleicht erstmal so der Frage widmen, warum ist denn das überhaupt so ein großes Thema?
Mhm.
Was würdest du sagen?
Ja, also das ist ja ein Thema, was viele Menschen bewegt und auch viele sehr, enttäuscht hat, sehr traurig gemacht hat, so diese Entwicklung, die das Ganze genommen hat, die J.K. Rowling auch genommen hat. Weil das ja auch so ein Thema ist, also die Harry Potter Buchreihe hat ja auch vielen Menschen sehr viel bedeutet und gerade auch Menschen so in der queeren Szene, auch Transpersonen hat es viel bedeutet, weil das ja eigentlich so eine Geschichte ist über auch einen Außenseiter, jemand, der für Gerechtigkeit, für Toleranz kämpft und Menschen, die ihren Platz in der Welt finden. Und das ist ja so eine Geschichte, so ein Bild für ganz viele Menschen, die sich auch damit dann da verbinden können. Und da tut es natürlich dann besonders weh, wenn man merkt, dass dahinter eine Person steht, die eigentlich jetzt nicht unbedingt für Gerechtigkeit und Toleranz einsteht. Und dass da dann auch viele Emotionen diesbezüglich entstehen und viel Enttäuschung auch da ist.
Genau. Du hast mir ja mal erzählt, dass dass es so viele Cover-Ups von den Harry Potter-Tattoos gab, ne?
Genau, das habe ich mal, ich weiß nicht mehr, die Quelle kenne ich nicht mehr. Ich habe das irgendwo mal gelesen und das scheint schon auf jeden Fall ein Ding zu sein, dass viele Leute, die sich auch teilweise wirklich große Harry Potter-Tätowierungen gemacht haben, da jetzt irgendwie kreativ werden und das irgendwie covern lassen, weil sie das nicht mehr so offen zeigen möchten, weil das eben für was ganz anderes inzwischen steht für manche Leute.
Und ich finde, das zeigt ja eben die Emotionalisierung auch in die ersten, also überhaupt, ne, dass Menschen sich so verbunden fühlen mit Harry Potter und dann jetzt sich so sehr davon abwenden, ne, dass sie ihre Tattoos covern sozusagen.
Ja, auf jeden Fall.
Und es ist ja auch einfach generell ein Thema, was sehr polarisiert, gerade in der, sag ich mal, medialen Debatte, ist das ja sehr emotionalisiert. Und da ist J.K. Rowling zum Teil ja auch eine Galionsfigur einfach für eine Position, also vor den Wagen gespannt, sozusagen, habe ich den Eindruck, ne?
Ja, du meinst auch so für so man nennt das ja auch so radikal-feministische Positionen,
genau.
Turf-Positionen, also Trans...
Exclusionary.
Exclusionary, genau, nicht trans-exclusive, radical feminists.
Genau.
Da ist sie dann ganz häufig in den Debatten auch eine laute Stimme, ja.
Ja. Und da würde ich mir gerne nochmal mit dir zusammen die Timeline anschauen, auch so, wie das überhaupt, also bis Stand jetzt, September 25, wie es bis hierhin gekommen ist und was da die Entwicklung ist. Und du hast ja auch ein bisschen was noch vorbereitet.
Genau. Die Idee ist ja auch, dass wir noch ein bisschen was Psychologisches mit hier reinbringen. Und wenn man natürlich auch überlegt, wie kann man das vielleicht auch irgendwie hilfreich betrachten. Und ich finde, oder wir finden auch, dass das ein ganz gutes Beispiel eigentlich dafür ist, wie so Radikalisierungsprozesse entstehen können. Natürlich ist jetzt bei Joanne K. Rowling, sie ist jetzt noch nicht irgendwie extremistisch unterwegs und ruft nicht zur Gewalt auf jeden Fall nicht explizit, aber es ist ja trotzdem eine Form der Radikalisierung, die sie dadurch gemacht hat und anhand der man vielleicht auch ein bisschen besser verstehen kann, was für persönliche, individuelle, aber auch so gruppenspezifische oder systemische Faktoren da eine Rolle spielen bei solchen Prozessen. Und dann wollten wir auch nochmal so ein bisschen überlegen, so in Bezug auf die Debatte oder die Diskussion, die es ja in ganz vielen Kontexten so gibt und immer wieder geführt wird, so Werk versus KünstlerInnen, inwieweit kann man das voneinander trennen? Sollte es dafür eine allgemeingültige Antwort geben oder ist das etwas, was irgendwie eine persönliche Entscheidung ist, dass wir da so ein bisschen auch nochmal auf die Ebene gucken?
Genau, genau. Und dazu vielleicht auch nochmal, dass wir uns ja auch entschieden haben, trotzdem weiter diese Folgen aufzunehmen, ne? Auch trotz dessen, dass wir vieles der Positionen von J.K. Rowling nicht gut heißen und uns auch davon distanzieren wollen, möchten wir uns ja trotzdem weiter mit Harry Potter befassen. Das vielleicht vorab, da sprechen wir vielleicht am Ende nochmal drüber. Okay, widmen wir uns mal dem, was eigentlich passiert ist, weil ich finde, da das ist schon wichtig, so als Faktengrundlage, wo wir eigentlich jetzt stehen. Mhm. Okay, also, alles begann im März. März 2018. Beziehungsweise im März 2018 war das erste Mal, dass J.K. Rowling was geliked hat, wo jemand getweetet hat, dass Transfrauen Männer in Kleidern sind. Das hat sie geliked und sie hat sich aber später dafür entschuldigt und gesagt, das wäre ein middle-aged moment gewesen. Also ich hatte erst gelesen, es wäre ein Versehen. Für mich ist Versehen sowas, wenn man aus Versehen was liked. Das passiert ja manchmal bei so Apps, ohne dass man das will. Aber es scheint ja schon ein Wille dahinter gewesen zu sein, den sie bereut hat. Das war auf jeden Fall das erste Mal, wo sie damit aufgefallen ist.
Ja. Middle-Age-Moment ist ja auch schon mal wirklich was anderes als ein Versehen.
Voll!
Ja. Das ist ja schon ein bisschen lustige Beschreibung für ein Versehen, aber schon noch so ein bisschen fadenscheinigen Beigeschmack hat, finde ich. Also da könnte man vielleicht auch einfach dazu stehen, dass man das in dem Moment eben. Also ich finde das nicht so ganz überzeugend.
Aber das ist genau das, glaube ich. Eingangs war das eben noch nicht so eine, offensichtlich noch nicht so eine verhärtete Position, noch nicht so eine Überzeugung und vielleicht auch bei ihr selber ja auch noch nicht so eine Klarheit da.
Und auch nicht so ein Wunsch, das schon gleich öffentlich zu machen, sondern wahrscheinlich ist sie davon ausgegangen, dass es sie einfach nur indirekt damit diese Position unterstützt, aber sich nicht dann gleich diesbezüglich positionieren muss öffentlich.
Genau, das ist ja ein Riesenunterschied, ob sie es privat schon da vertreten hat oder
ob sie es selber postet oder ob sie es liked.
Genau. Und dann ist der nächste wirklich große Vorfall ja dann der Maya Forstater-Fall gewesen. Das war im Dezember 2019. Maya Forstater ist ja damals sehr durch die Medien gegangen. Das war eine Forscherin, die Tweets gepostet hat, wo sie Dinge gesagt hat wie Transfrauen sind Männer, das Geschlecht ist biologisch unveränderlich etc. Und dafür, was dann passiert ist, ist, dass ihr Vertrag nicht verlängert wurde. Dagegen ist sie gerichtlich, juristisch vorgegangen. Und damals, 2019, wurde gesagt, das wäre rechtens, ne, weil ihre Aussagen diskriminierend seien. Wohlgemerkt ist dieser Fall neu aufgerollt worden. Und das neueste Urteil besagt jetzt, dass das eine Meinungsäußerung war, die legitim ist und sie das Recht hat, ihre Meinung zu äußern. Und dass das unter dem Meinungsfreiheit zu verstehen ist, dass sie wohlgemerkt nicht diskriminierend agieren darf, aber dass das eben auch nicht der Fall gewesen sei. Ne, das ist jetzt der neueste Stand. Das war aber 2019 eben noch nicht so. Da weiß ich gar nicht, ob das Gerichtsurteil schon gefällt war. Auf jeden Fall wurde sie da von ihrem Job gekündigt. Sie wurde nicht gekündigt, ihr Vertrag wurde nicht verlängert. Ganz klar aufgrund dessen, genau.
Okay, also es wird auch klar kommuniziert, das ist, weil sie diese Tweets gemacht hat.
Und weil das nicht mit der Firmenkultur übereingehe, sozusagen. Dazu hat J.K. Rowling, über die reden wir eigentlich, dann getwittert, dass sie halt mit Maya Forstater hinter Maya Forstetter steht und dass es nicht okay ist, Menschen aus ihrem Job zu kündigen aufgrund ihrer Meinung. Und das war so ungefähr, also das war der erste, den ich gefunden habe, der erste Tweet, wo sie wirklich ganz klar sich positioniert hat und sich auch in diese Debatte wirklich mit ins Getümmel geworfen hat, sozusagen. Ne? Und dann gab es eben noch verschiedene Tweets, die darauf gefolgt sind. Ne? Es gab 2010 so einen Tweet, wo sie irgendwie über dieses Thema Menschen, die menstruieren, wie hießen die gleich? Wumbin, Wumban, ach nee, Woman, genau. Gepostet hat, der das ist ja generell was, es wird eher nicht nur vorgeworfen, die Inhalte der Tweets, sondern auch die Art und Weise, wie sie Sachen formuliert. Und das ist ja einfach auch sehr so zynisch, sarkastisch. Das verstehen viele Menschen auch als beleidigend und abwertend, was nachvollziehbar ist, denke ich. Und infolge dieser Reaktionen auf diese Events hat sie dann auch 2020 einen sehr langen Essay verfasst, den sie auf ihrer Website publiziert hat. Den haben wir auch beide gelesen, in dem sie sehr viele Dinge schreibt. Den könnt ihr euch gerne einfach mal reinziehen,
wir haben anschauen. Den Link dazu auch in die Shownotes gemacht.
Genau, der verschiedene Aspekte so mit beschreibt, nämlich so auch ja auch viel Persönliches mit einbringt, ne, in ihre persönlichen Erfahrungen von sexueller Gewalt und der einfach dieses Thema aufmacht, Transrechte versus Frauenrechte. So würde ich das jetzt mal verkürzt zusammenfassen. Das ist wie gesagt ein sehr langer Essay, es lohnt sich, denke ich, den sich mal anzuschauen. Und der, wo sie sehr viel einfach ihre Besorgnis kundtut über dass eben Transrechte eine Gefahr für Frauenrechte darstellen könnten.
Ja, viel so auch so rüberkommt, dass sie das Gefühl hat, die würden gegeneinander ausgespielt werden. Also dass so in ihrer Welt das sich gegenseitig irgendwie ausschließt, dass man Transpersonen Rechte verleiht oder dass man Frauenrechte wegnimmt.
Genau, und wir haben den ja auch beide gelesen und ich finde auch beim Lesen, denk mal bei einigen Stellen, ja, das kann ich schon verstehen. Und bei anderen Stellen fühlt man sich vielleicht schon, also fühlt sich vielleicht nicht so richtig gut an. Und wenn man sich dann aber dann damit wirklich mal befasst, dann fallen einem auch viele Sachen auf, die zu Recht an diesem Essay auch sehr kritisiert werden. Zum Beispiel, dass die Menschen konsequent misgendern, ne? Dass sie von Transfrauen immer wieder als Männer spricht. Und auch eben, dass es ja da gar nicht um wissenschaftliche Fakten geht, sondern dass sie viele Sachen einfach so aufgrund von persönlichen Erfahrungsberichten darstellt.
Sehr viel anekdotische Evidenz.
Genau.
Ja. Und ganz viele Dinge auch so beschrieben werden, so. Ja, und dann wurde ja da rausgefunden, dass das so und so ist oder die Zahlen sind so und so, aber nirgendwo ist irgendwo eine Quelle zu finden. Und genau. Man denkt so,
ist das wirklich so?
Ja, das möchte ich jetzt gerne selber nochmal nachschauen, aber kann ich leider nicht. Also auch auf der Ebene nicht so überzeugend. Und auch viel so Unterstellung, also so, es wird irgendwie ja viel in Richtung argumentiert, ja, also das biologische Geschlecht, das zählt gar nicht mehr und das wird irgendwie ignoriert und es gibt sicherlich wenige Menschen, die irgendwie der Meinung sind, das biologische Geschlecht ist absolut irrelevant, aber in der absoluten Mehrheit ist das auch unter Transpersonen so, dass natürlich nicht negiert wird, dass das biologische Geschlecht zum einen besteht und dass es auch Effekte hat und eine gewisse Bedeutung hat, aber es wird eben davon gesprochen, dass das nicht alles ist, was zählt im Rahmen der Geschlechtsidentität. Und da wird halt immer wieder so diese Prämisse aufgemacht, so biologisches Geschlecht zählt gar nichts mehr und das ist halt einfach nicht der Fall.
Genau. Das ist ein gutes Beispiel für eine Unterstellung, was J.K. Rowling ja auch viel dann beschreibt und was ich auch verstehen kann. Ne? Sie schreibt halt, dass dieser Backlash, dass das schlimm war und bla, was die Morddrohungen, pipapo. Aber das ist halt auch wieder was, ne? Ja, das ist schlimm, aber das sagt ja nichts über den Fall an sich aus, ne? Das sagt ja nichts über Transrechte aus oder Transmenschen aus. Es gibt auf allen Seiten Leute, die halt im Internet scheiße sind. Ja. Und das beweist ja nicht ihren Punkt.
Nein, und man will ja gar nicht wissen, also Leute, die offen trans sind und auf den sozialen Medien agieren, also was die alles zu hören bekommen, Das ist schrecklich und aber das ist jetzt auch nicht, das negiert jetzt auch nicht, dass Joanne K. Rowling da irgendwie wahrscheinlich auch einiges gehört hat, was man nicht hören sollte und dass das absolut nicht okay ist. Aber das ist halt kein Argument. Das passiert halt leider ganz vielen Menschen und daraus kann man jetzt nicht direkt schließen, na dann ist das alles nicht in Ordnung oder da muss man da jetzt anders umgehen, sondern es ist halt einfach irgendwie eine Kultur im Internet, die insgesamt sehr fragwürdig ist.
Total, genau. wir bewegen uns mal wieder weg vom Essay, weil, also da könnte man, glaube ich, ewig drüber reden, der ist ja wirklich auch sehr lang, und ein bisschen mehr wieder in die Timeline zurück. Was jetzt zuletzt, in den letzten Jahren waren ein paar Tweets, die nochmal negativ aufgefallen sind. 2024 ist zum Beispiel ein neues Gesetz im Vereinigten Königreich veröffentlicht worden. Veröffentlicht? Werden Gesetze veröffentlicht?
Verabschiedet.
Verabschiedet worden, genau. Und zwar das Hate Crime and Public Order.
Ich dachte, das wäre in Schottland gewesen.
Ja, in Schottland.
Ach so, ja, stimmt. Ist ja auch Teil des Ganzen.
Und dann hat sie sowas getweetet wie, ja, ich hoffe, ich werde jetzt wegen meiner Aussagen verhaftet. Was ja wieder so ein Beispiel ist für so...
Ach, ganz bewusste Provokation.
Ja, genau, genau.
Und so ein Sticheln, ja, auch so.
Ja, und sich auch sehr stark positionieren eben dann ja schon, ne, zu einer Seite gefühlt. Und
sich auch so ein bisschen so als
Opfer darstellen.
Als Opfer stilisieren.
Was ja auch ein Teil von diesem Polarisieren immer ist, ne?
Ja.
Was sie ja auch immer wieder, auch in dem Essay ja so ein bisschen macht, ne? Ich bin hier das Opfer.
Ich versus die anderen, ja. Und ich bin irgendwie, ich werde nur fertig gemacht, ja, dafür und sehe überhaupt nicht, okay, natürlich an manchen Stellen wird man fertig gemacht und das darf man auch kritisieren, aber an anderen Stellen sollte man vielleicht auch Verantwortung übernehmen für die eigenen Aussagen und auch
ein Middle-Age-Moment.
Genau. Und auch mal ins Reflektieren gehen und auch mal sich hinterfragen, ob da alle Positionen so passend und zutreffend sind, aber das passiert halt gar nicht, wenn das schon alles so verfestigt ist. Aber da kommen wir auch nachher noch,
genau,
mal zu.
Genau, wollte gerade sagen, das passt ja dann gut zu deinem Radikalisierungsmodell dann nachher.
Genau.
Und was dann auch passiert ist, 2025 sind wir schon sehr in den aktuellen Gefilden, ist, dass der UK Supreme Court ja beschlossen hat, dass das Wort Frau biologisch definiert ist. Und das heißt, das hast du wahrscheinlich mitbekommen, dass es zum Beispiel dazu führt, dass Transmenschen in den UK auf das die Toiletten gehen müssen von ihrem ursprünglich biologischen Geschlecht.
Ach krass, das wusste ich gar nicht, dass das ist.
Und das ist also
ne? Also auch wenn sie eine Person,
ja.
Ja. Eintrag haben, ja, der gemäß ihres ihrer Geschlechtsidentität ist.
Und das ist ein Riesenproblem. Krass. Ich habe auch eine Transperson in Behandlung, für die das ein Riesenproblem ist, weil die regelmäßig beruflich, ja, in England ist und das ist, also und jetzt schon mehrere Jahre transitioniert ist, inklusive körperlicher Veränderungen und einfach wahnsinnig aversiv für diese Person ist, auf die Toilette zu gehen.
Verständlich.
Ja, auf die andere Toilette zu gehen sozusagen. Und das ist auch ein Grund ist, warum diese Person halt zum Beispiel dort nicht auf Toilette geht. Weil das so,
also nicht in den Kontexten, weil,
genau,
nicht auf Toilette
oder halt nur, wenn halt andere Menschen nicht da sind oder sowas. Weil das wirklich, ne, einfach also aus vielen Gründen problematisch ist sozusagen. Und dazu hat J.K. Rowling eben auch gepostet, wie toll sie das findet, was für ein Sieg quasi für die TERFs. Genau. Und jetzt, was jetzt zuletzt viel Kontroverse ausgelöst hat, ist, dass sie im Mai 2025 ihre Initiative gegründet hat, diesen Women's Fund, ne, wo sie sozusagen Rechtsstreitigkeiten unterstützt, finanziell, von Personen, die meinen, dass ihre Rechte durch transinklusive Regelungen gefährdet werden. Und das ist ein Riesending, ne? Das ist ein Riesending, weil J.K. Rowling einfach sehr, sehr viel Geld hat und damit einfach ganz aktiv juristischen Einfluss nimmt auf Sachen, die Transmenschen mit diskriminieren können zum Teil. Zum Beispiel, dass jemand sagt, ja, ich möchte nicht, dass diese Person beim Sport teilnimmt. Ich fühle mich von dieser Transfrau, was weiß ich, hier belästigt, behindert oder ich finde das ungerecht. Und dass sie so einen Rechtsstreit zum Beispiel finanziell extrem unterstützen kann. Das hat einfach einen riesen Einfluss auch auf das Outcome von so einem Rechtsstreit. Oder eben, wenn es ums Missgendern geht, wenn es um alle möglichen solchen Fälle geht, wie Maya Forstater zum Beispiel damals, ne? Dass sie das einfach juristisch dort mit, dass sie dort einfach juristisch aktiven Einfluss nimmt mit ihrem Vermögen. Das ist ein Riesenthema insofern, dass Menschen jetzt sagen, dass sie zum Beispiel der Harry Potter Franchise kein Geld mehr geben wollen, weil das indirekt dazu führt, dass J.K. Rowling eben Projekte unterstützt, die transfeindlich sind. Und das hat, also in meiner Welt, nee, also das hat meinem Umfeld auf jeden Fall dazu geführt, dass Menschen auch klar gesagt haben, okay, ich werde die neue Serie, die jetzt produziert wird, nicht schauen. Ich kaufe ganz aktiv kein Franchise mehr. Ich werde das überhaupt nicht mehr finanziell unterstützen. Das war ja auch, als Hogwarts Legacy rauskam, damals nochmal so ein Thema, ja, ne? Und das ist jetzt gerade im Kontext von Werk versus AutorInnen nochmal relevant. Inwiefern finanziert man was mit, was man selber problematisch findet, indem man eben Harry Potter mit Sachen kauft.
Ja, das macht diese Diskussion Werk versus in dem Fall Autorin dann auch nochmal viel, also gibt dem Ganzen nochmal so eine extra Ebene, weil ansonsten, wenn man jetzt irgendwie man hat eine CD von einem sehr fragwürdigen Künstler und hört die dann immer wieder, da kann man auf, muss man dann irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene drüber nachdenken, möchte ich die jetzt weiter hören? Weil der profitiert ja davon nicht, aber ist das für mich irgendwie zu trennen, also die Musik von diesem Menschen und den fragwürdigen Dingen, die er gemacht hat? Aber in dem Fall ist es ja nicht nur das, ich muss das für mich irgendwie moralisch sortieren, sondern ich trage ja tatsächlich dazu bei, dass diese Person mehr Reichweite hat, finanzieller Art und eben auch mehr Möglichkeiten, ihre ja sehr schwierige Position dann auch weiter auszubauen.
Ja, genau.
Ja, gerade jetzt auch, es wird ja dann, ich weiß jetzt nicht wann, aber irgendwann kommt ja dann auch die neue Serie, womit ja wahrscheinlich auch unfassbar viel Geld gemacht wird. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Menge an Geld, die dann nochmal ins Rollen kommt.
Ja, das ist wirklich, wirklich schwierig. Vielleicht reden wir am Ende nochmal ein bisschen darüber. Aber das ist so der Stand, der letzte Stand, den ich dir mitteilen kann, quasi von dem Prozess. Du hast vorher gesagt, der Radikalisierung, ne? Ich weiß nicht, Radikalisierung, so, also ist auch gleich ein Wort, was viel suggeriert. Man könnte auch sagen, der verhärteten Positionen, was vielleicht nicht ganz so drastisch formuliert wäre. Weil Radikalisierung als Wort ja schon wieder ein Teil der Polarisierung ist, finde ich, ne?
Unter Radikalisierung wird ja auch so der Prozess verstanden, wo eine Person zunehmend immer extremere Ansichten auch entwickelt und Überzeugungen dann auch vertritt, die deutlich auch außerhalb der gesellschaftlichen Norm liegen. Und häufig ist das eben auch mit der Bereitschaft verbunden, diese auch wirklich sehr aktiv und vehement auch durchzusetzen oder auch zu verteidigen.
Das wäre natürlich schon der Fall bei ihr, ne? Das könnte man ja schon. Aber die Frage ist, ob das halt deutlich außerhalb der gesellschaftlichen Norm liegt, ihre Meinung. Das ist natürlich schwer zu eruieren, weil wir natürlich auch in einer Art Filterblase leben. In meiner Filterblase ist es schon so, dass es eine radikale Position ist und außerhalb meiner gesellschaftlichen
Norm. Bei mir auch überraschenderweise.
Vielleicht teilen wir einen Filterblase. In anderen gesellschaftlichen Kreisen ist das ja vielleicht auch ein Teil der Norm, ne? Das ist schwierig zu beurteilen, finde ich.
Ja, aber ich würde schon also vermuten, dass es da schon in größeren Teilen Konsens gibt, dass das außerhalb der Norm ist, würde ich vermuten, hoffen. Bea guckt sehr kritisch.
Ich finde das wirklich sehr, sehr schwer zu beurteilen. Aber jetzt wollen wir jetzt gar nicht so weit vom Thema entfernen, weil wenn man jetzt überlegt, wie viele Menschen die AfD wählen, dann könnte man auch sagen, das ist eine Radikalisierung. Aber wenn jetzt irgendwie 30% die AfD wählen, dann ist es ja eine gesellschaftliche Norm in gewisser Hinsicht, oder?
Aber wäre immer noch ein Drittel und zwei Drittel, also die Mehrheit.
Das stimmt. Aber wenn ein Drittel eine andere Meinung vertritt, dann finde ich schon, dass es nicht krass außerhalb der gesellschaftlichen Norm liegt.
Nee. Müssen wir uns mal irgendwie, da gibt's vielleicht ja auch Statistiken zu, wie auch zu solchen Themen gestanden wird. Ich meine, ob das dann repräsentativ ist, ist eine andere Sache.
Zu J.K. Rowlings Trans.
Ich glaube, so spezifisch wird da wahrscheinlich keine Statistik erhoben. Ich meine, zu Geschlechtsthemen gestanden wird, wie da auch diese Meinung vertreten wird, nur das biologische Geschlecht zählt oder auch Geschlechtsidentität ist auch ein relevanter Teil von Geschlecht an sich. Da gibt es wahrscheinlich ja schon Umfragen zu, können wir ja mal schauen. Wenn wir was finden, können wir es ja in die Shownotes stecken.
Ja, und ich finde, da fällt einem aber schon nochmal auf, dass es einfach so einen krassen Filterblaseneffekt gibt irgendwie, ne? Weil so in unserer Welt ist es ja schon extrem als Position.
Auf jeden Fall. Also du meinst Rowlings Position. Ja, auf jeden Fall.
Und wenn man dann, wir hatten ja im Zuge unserer Recherchen auch ein paar Quellen gelesen, die nicht, sag ich mal, aus unserer Filterblase kommen. Und da wird es ja auch ganz, ganz anders dargestellt. Ne? Da kommt man ja auch einfach automatisch zu einem anderen emotionalen oder moralischen Schluss.
Es kommt natürlich sehr darauf an, aus welcher Perspektive, mit welchem Hintergrund, mit welchen Annahmen, die man schon mit reinnimmt, man da auf diese Situation schaut. Und da kommt man dann teilweise zu sehr unterschiedlichen Schlüsseln.
Ja.
Schlüssen, nicht Schlüsseln.
Oder wie auch das formuliert wird zum Teil schon, macht ja schon einen riesen Unterschied darin, was man daraus für einen Schluss zieht, ob das moralisch verwerflich ist oder nicht zum Beispiel, ne?
Ja. Aber was eben noch wichtig ist, so beim Thema, wenn wir noch zurückkommen zum Wort Radikalisierung, dass das eben nicht beinhaltet, dass da automatisch dann irgendwie Gewalt, sei es verbal oder körperlich oder auf irgendeiner anderen Ebene, irgendwie beinhaltet sein müsste, das ist nicht der Fall. Da geht es eher wirklich um das Beziehen von in Referenz zu der allgemeingültigen oder durchschnittlichen Meinung radikaleren Positionen und auch ein vehementes Vertreten dieser Position. Mhm. Und das heißt, da kann Gewalt eine Rolle spielen, das kann durchaus auch sein, muss aber nicht.
Mhm. Das passt ja eigentlich gut als Übergang dazu, dass du vielleicht mal ein bisschen psychologisch beleuchten kannst, wie das so vonstatten geht.
Also da gibt's natürlich ganz viele Modelle und also ich habe jetzt nichts gefunden, was irgendwie TERF-spezifisch wäre, überraschenderweise. Die meisten Modelle, die für sowas entwickelt wurden, da geht es dann viel um politischen Extremismus, Radikalisierungsprozesse im politischen oder auch im religiösen Kontext. Und das Modell, was wir uns jetzt mal anschauen, von Viktorowitsch von 2005 ist das. Das wurde im Hinblick auf Islamismus entwickelt, also für auch eine spezifische islamistische Gruppe. Aber dennoch lassen sich da viele so sehr allgemeingültige Prozesse beschreiben und auch Faktoren einfach auch extrahieren, die bei jeder Art von Radikalisierungsprozess eine Rolle spielen. Und deswegen kann man dann trotzdem auch, wenn das für was anderes, für einen anderen Kontext konstruiert wurde, sich das hier einfach mal drauflegen als Schablone und mal schauen, ob hier auch Effekte eine Rolle gespielt haben. Also Viktorowitsch hat das in verschiedene Phasen eingeteilt. Also der hat so dem Radikalisierungsprozess so eine Struktur geben wollen. Und so seiner Meinung nach startet ein Radikalisierungsprozess mit dem sogenannten Cognitive Opening, also mit einer kognitiven Offenheit, wo es darum geht, diese Frage zu klären, so wie entsteht denn überhaupt Interesse an der Radikalisierung? Also wo gibt es da so eine gewisse Öffnung, dass da überhaupt etwas entstehen kann, was radikal ist? Und also da gibt es dann häufig zum Beispiel persönliche Krisen oder man ist sowieso in so einem Sinnsuche-Prozess und landet dann an solchen Stellen. Oder es geht dann irgendwie auch um so ein persönliches oder kollektives Ungerechtigkeitsempfinden.
Und geht es da auch um die Frage, warum gerade dieses Thema zum Beispiel? Also weil es muss ja auch, also warum widmet sich J.K. Rowling gerade dem Trans-Thema? Die könnte sich auch jedes andere Thema rauspicken und sich dazu radikalisieren.
Also dazu gibt es auch viele Überlegungen. Jetzt in dem Modell geht es nicht darum, warum gerade diese Richtung, warum gerade in diesem Hinblick radikal und nicht in einem anderen.
Aber es ist ja schon, ne? Also zum Beispiel gibt es ja vielleicht eine kognitive Öffnung, bedeutet ja auch, ich habe eine gewisse persönliche Geschichte und ich kann das halt gut auf gerade dieses Thema übertragen, während ich das zum Beispiel als J.K. Rowling nicht so gut auf den Islamismus übertragen kann.
Ja, also das kann man auf jeden Fall dann auch mit in diese Phase mit reinnehmen. Das muss nicht unbedingt sein. Also es gibt auch tatsächlich, es gibt ja zum Beispiel auch Radikalisierungsprozesse. Da habe ich mir mal einen Beitrag zu gesehen von jemandem, der zunächst Islamist war und dann rechtsradikal. Also manchmal hat das auch so ein bisschen was Beliebiges. Ja, häufig hat das auch, wie zum Beispiel bei Joanne K. Rowling, da würde man schon von so einer kognitiven Öffnung, weil eben auch da sowieso schon gewisse Themen relevant für sie gewesen sind. Sie war ja sowieso schon lange, lange Zeit an so feministischen Themen interessiert, an Frauenrechtsthemen und hat ja auch selber Missbrauchserfahrungen gemacht und davon auch immer mal berichtet. Und das heißt, da war sowieso schon in diese Richtung eine gewisse Interesse, eine gewisse Emotionalisierung, auch verständlicherweise und eben auch so diese Offenheit vorhanden. Aber es gibt auch manchmal Radikalisierungsprozesse, wo es mehr damit zu tun hat, wie reizvoll die Gruppe einem auch erscheint, wie gut die auch sich irgendwie anbieten können als Projektionsfläche. Also auch eher so dann so externe Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Und manchmal passt das natürlich auch beides zusammen. Aber da gibt es eben unterschiedliche Effekte, die da wirken können. Mhm. Zu den Themen von Rowling, so diesen eigenen Erfahrungen, das habe ich eben schon gesagt, dass man wahrscheinlich auch davon ausgehen kann, dass da vielleicht auch schon so ein Thema war, vielleicht auch eine Frustration mit so einer modernen Queer-Politik, dass da die eigenen Vorstellungen im Hinblick auf Frauenrechte, auf Frauenschutzräume da nicht so richtig im Einklang damit waren und dass da dann auch so ein Dissonanzgefühl entstanden ist bei Rowling und dass dann vielleicht diese Öffnung noch weiter unterstützt hat. Vielleicht auch ein Bruch auch hervorgeführt hat mit so der vorherigen Herangehensweise. So gerade zu Beginn hat sie ja noch einigermaßen gemäßigt getwittert auch zu der Thematik, hat sich auch sogar an manche, wenn ich mich richtig erinnere, an einen Tweet sehr klar auch für Transrechte ausgesprochen vor einigen Jahren.
Genau, das ist ja ein bisschen schwierig, weil sie auch in ihrem Essay ja mehrfach schreibt, dass sie nichts gegen Transmenschen hat und dass sie auch Trans-FreundInnen hat und dass sie voll für Transrechte sind. Also ja. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, ob man das so ganz für bare Münze nehmen kann, weil sie ja gleichzeitig einfach Transrechte immer wieder untermauert, indem sie Transmenschen misgendert. verändert. Weiß ich nicht so genau. Ist schwierig zu beurteilen, finde ich. Also ja, sie hat dann offen auch getwittert, ja, sie ist voll für Transrechte. Aber was sagt das denn dann aus sozusagen, ne? Weiß ich nicht.
Heißt es untermauern? Heißt es nicht untermauern, dass ich es dann unterstütze? Du ja. meinst unter, also
unterwandert,
ja. Ausgehöhlt. Genau. Ich habe gerade irgendwie, ist die Aussage, glaube ich, eine andere, wenn du es mit dem Wort sagst. Ja.
Ja.
Ja. Unterwandert. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, da hast du recht. Dass man da auch vielleicht mit einer gewissen Vorsicht auch drauf schauen könnte, wie transfreundlich sie von Anfang an war, weil auch ganz häufig so Dinge synchron nebeneinander liefen, wo man denkt, so, ich weiß ich nicht, wenn man sich irgendwie als Ally, als transfreundlich, als transaffirmativ erlebt und auch so leben möchte, dann macht das nicht so richtig Sinn, sich dann so zu verhalten.
Und dann frage ich vielleicht auch meine Transfreundinnen, was sie, also wie die das finden, ne? Also dann hole ich mir vielleicht auch wirklich mal deren Position ein, bevor ich mit so einer großen Reichweite einfach Sachen tweete. Ich finde, das ist ja so das Mindestmaß, dass du die Pflicht hast, wenn du so eine Reichweite hast, dich mit Dingen zu beschäftigen, bevor
Sollte
du sie
man
tweetest.
Meinen, aber das sehen viele Menschen mit sehr viel Reichweite nicht so.
Nein, das stimmt, aber ich meine, bei J.K. Rowling würde ich sagen, das ist ja schon, ist ja offensichtlich passiert, ne? Das sieht man ja in der Timeline ja relativ gut, dass es schon eine Beschäftigung gab und eine bewusste Entscheidung, diese Sachen trotzdem zu tweeten.
Naja.
Und das ist ja das, was auch hier zu Recht ja vorgeworfen wird. Ne? Das ist nicht so ein, oh, ich habe das nicht gewusst. Okay, jetzt beschäftige ich mich damit und dann ändere ich meine Meinung. Auch das wäre ne, fahrlässig in gewisser Hinsicht, eben siehe Reichweite. Aber oh, das ist ja nicht passiert, ne?
Ja.
Ja. Und sorry, aber ich wollte noch sagen, dass sie, glaube ich, du hast ja gesagt, sie kommt aus dem Feminismus und da ist es ja schon auch, ne, das, ich habe ja vorhin so verschiedene, also ich habe ja vorhin gesagt, wenn man verschiedene Quellen sich heranzieht, dann wird das sehr verschieden dargestellt. Die Emma als feministische Zeitschrift zum Beispiel positioniert sich zunehmend ja auch turfy, würde ich sagen, zu Dingen. Und ich glaube, da war sie schon auch in einer, wie soll ich sagen, in einer Riege. Auch Alice Schwarze hat sich mal in einem Spiegelartikel zumindest problematisch zum Thema Trans geäußert. Da ist sie ja in einer Riege von verschiedenen Frauen, die sich da so positioniert haben, gut eingebettet gewesen. Oder ist das vielleicht auch schon der nächste Punkt?
Ja, das passt tatsächlich sehr gut zur Phase 2. Ideological Seeking, also so eine Suche nach einer passenden Ideologie. Und da kann man eben auch so sich die Frage stellen, also wieso schließt man sich denn jetzt einer Gruppe an? Also das, beim Vorhin haben wir ja so, wieso entsteht überhaupt Interesse daran, sich in diese Richtung zu entwickeln? Und jetzt ist so die Frage, warum schließe ich mich denn überhaupt jetzt jemandem an, radikalisiere mich weiter? Und dass man eben das Gefühl hat, man kann sich orientieren an den Ideologien von bereits bestehenden Gruppen und da dann eben weniger Dissonanz erleben, das Gefühl haben, da passt meine Meinung, da passe ich mit meinem Blick auf die Welt eben hin, da werde ich dafür sogar, kriege ich Anerkennung und Bestätigung, werde nicht kritisiert und natürlich hat das was sehr Verstärkendes, wenn ich mich selber eben als verstanden erlebe und sogar die Leute das Gefühl haben, ja klar, hast total recht mit.
Darf ich einen mini kleinen Schwenker machen? Das ist ja auch, das beschreibt ja auch die Naomi Wolf sehr gut bezüglich der Naomi Klein. Dieses, dass es ein Problem darin gibt, dass in der, sag ich mal, in der linksorientierten oder auch in den USA in der demokratischeren, linkeren, liberaleren Szene dass es sehr anspruchsvoll ist, da die richtigen Sachen zu sagen zum Teil.
Ja.
Ne? Und dass die Naomi Klein, ja.
Kannst du vielleicht kurz einen Kontext geben? Ich glaube, nicht so viele Leute können mit den beiden Namen sofort
Naomi Klein ist eine, die hat damals so feministische Bücher geschrieben und ist dann negativ aufgefallen, weil sie zum Beispiel zunehmend einfach so republikanische Podcasts auch als Plattform genutzt hat für ihre sehr schwierigen Meinungen zu Dingen. Und genau, ich wollte eigentlich auf den Punkt hinaus, dass Naomi Wolf, die zum Beispiel die Schockdoktrin geschrieben hat und auch über Klima viel geschrieben hat, dass die gesagt hat, es ist halt, die Rechte empfängt dich halt mit offenen Armen, ne? Die sagt halt, ja, komm, mit all deinen Meinungen, toll, du bist hier super gehört. Und das ist natürlich für die Menschen, die davor das Gefühl hatten, sie müssen sich vorsichtig positionieren, sie kriegen sehr viel Backlash für einzelne Bestandteile ihrer Positionen innerhalb der linken Szene, dass sie dann zu den Rechten gehen und die sagen, ja, super, 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 du bist ganz toll. Dass es natürlich auch macht, dass die Menschen sich dann dort geil fühlen und auch Bock haben, dann dort weiter diese Plattformen zu nutzen, ne? Und dass es ein Problem ist. Und ich denke, das ist nicht nur in den USA so, da hat sie es ja beschrieben, sondern schon auch in Deutschland zum Teil ein Problem.
Ja, und das sind ja auch erstmal total verständliche Bedürfnisse, die dahinter stehen. Wenn ich die jetzt richtig interpretiere, so dieser Wunsch, nach Anerkennung, nach Verbundenheit, Teil einer Gruppe zu sein. Das sind ja zutiefst menschliche Bedürfnisse, die dann natürlich auch sehr ungünstig wirken in diesen Kontexten. Und man natürlich dann auch verstehen kann, dass sich das auch erstmal gut anfühlt, wenn man dann merkt, oh, die finden mich total toll. Und gerade je krasser ich vielleicht auch Dinge sage, desto besser komme ich dann damit auch an.
Und desto mehr werde ich auch gefeiert, weil ich die Wahrheit, na, endlich traut sich's mal jemand zu sagen. Und das ist ja schon auch ein Effekt, der sehr viel passiert und auch bei J.K. Rowling ja auch mit verstärkt hat, dass sie ja auch immer wieder betont, wie Menschen ihr danken, dass sie endlich sagt jemand mal solche so offene Worte mit so viel Reichweite. Und das ist wieder bei, dass sie natürlich auch eine Galionsfigur da ist.
Klar, es gibt natürlich dann auch nochmal ganz viel Anerkennung. So dieses, du traust dich, du bist irgendwie mutig und stehst gegen den Rest. Das fühlt sich natürlich auch gut an. Das tätschelt natürlich unseren persönlichen Narzissmus dann auch. Bin ich einfach irgendwie unreflektiert und plautze einfach in die Welt mit meiner Meinung, sondern ich bin halt total mutig und halte halt viel mehr aus als die anderen
Genau.
Das fühlt sich natürlich viel besser an als Narrativ. Dann hat sie sich halt auch immer mehr auch angenähert an andere Autorinnen, so aus feministischen, auch wirklich radikal feministischen Kreisen und sich da auch immer mehr so in diesen trans-exkludierenden Kreis dann auch angenähert und immer mehr dann auch so dieses Narrativ rausgearbeitet, dass es eben so eine ganz klare Definition davon gibt, was eigentlich eine Frau ist, und das läuft alles über die Biologie, und das ist ja auch so eins der zentralen Narrative der TERF-Bewegung. Dann geht das über in Phase 3, dem Frame-Alignment. Wie würdest du das übersetzen?
Sperriger Begriff. Na, ich hätte jetzt gedacht, das ist was, wo so Confirmation Bias mit dazu zählt. Also, dass man alles quasi in seinen eigenen Frame passend interpretiert und dass man nur noch Aussagen findet, sozusagen, die dazu passen, oder auch Aussagen, die vielleicht ambiguös, wie sagt man auf Deutsch?
Ambig.
Ambig. Ambig sind, dass man die auch einfach passend zu seinem eigenen Frame interpretiert.
Genau, dass so da so ein ganz fester Rahmen entsteht von den eigenen Narrativen und dass da alles irgendwie reingesetzt wird und natürlich auch dann von so der Ideologie, der man sich da angenähert hat, natürlich auch noch das Ganze angereichert wird von den Narrativen, die man dann eben jetzt im Rahmen von J.K. Rowling und dieser TERF-Bewegung dann eben da noch mehr mitbekommt, das dann auch integriert wird in den eigenen Bezugsrahmen und da dann immer mehr auch alternative Normen und Werte auch etabliert werden und die so ganz doll auch gefestigt werden. Und da kann man dann ja zum Beispiel auch, also da würde man jetzt zum Beispiel auch so diesen Essay so verorten können in dieser Frame-Alignment-Phase, weil sie ja da einfach alles so passend macht, so dieses Opfernarrativ, sie muss sich überhaupt nicht reflektieren, das darf alles, was sie da an Haltung hat, bestehen bleiben, sie kriegt das alles irgendwie in diesen Rahmen rein und muss dann nicht von ihren Haltungen, von ihren Überzeugungen abweichen.
Mhm, ja.
Dann die letzte Phase ist dann die
Sozialisation?
Genau, das lassen wir jetzt einfach mal drin. Genau, Sozialisation, das lässt sich auch sehr einfach übersetzen, wo es dann einfach auch so darum geht, so wie kommt es denn auch einfach dazu, dass dann auch viel eigenes Engagement gezeigt wird, also dass man dann einfach auch in so einer sozialen Gruppe agiert und immer weiter auch diesbezüglich sozialisiert wird, dass man immer mehr auch intensivere Interaktionen mit so Gleichgesinnten hat. Da hat man auch so dieses Thema Echokammern. Also man kriegt immer wieder so die eigene Meinung gespiegelt und wird gar nicht mehr so viel konfrontiert, auch mit alternativen Standpunkten. Und dass da auch immer weiter so eine ideologische Abschottung auch stattfindet. Und gleichzeitig da natürlich auch in die Richtung Outgroup, also innerhalb der In-Group, ganz viel so dieses Abschottende ist und dieses, wir bestätigen uns immer wieder gegenseitig selber, und in Richtung Outgroup so auch so eine mobilisierende Rhetorik dann auch stattfindet, so nach dem Motto, das ist, ihr müsst euch alle ändern, ihr liegt falsch, und wenn jemand dann mir Kritik entgegenbringt, dann das nicht zu einer Selbstreflexion führt, sondern eher so dieser auch ganz gut bekannten Cancel Culture Rhetorik, wo man dann eben sagt, so, ich werde kritisiert, ich soll gecancelt werden. Also das ist dann immer so das Totschlagargument, wenn man selber dann eben auch mal mit Widerspruch konfrontiert wird.
Mhm. Und weil wir ja von psychologischen Prozessen sprechen, ist es ja auch, ne, auch das ist ja wieder ein relativ natürlicher psychologischer Prozess, sich in seiner In-Group von der Out-Group auch zu distanzieren und auch die Out-Group schlechter zu finden, damit man sich selber in der In-Group besser fühlen kann. Das findet ja auch ganz normal und menschlich in allen anderen Situationen statt, dass man sich mit seiner eigenen Gruppe tendenziell den anderen überlegen fühlt sozusagen und ja. Das ist einfach den Selbstwert stärken, dass das dazu gehört.
Ja, und einfach auch identitätsstiftend dann auch ist. Und wenn das in einem gewissen Rahmen bleibt, das ist ja auch gar nicht kritisch zu sehen. Es ist ja auch schön, wenn man sich einfach sehr verbunden fühlt und das Gefühl hat, ist doch, ich habe irgendwie, ich bin umgeben von Menschen, die haben es voll drauf und die sehen die Welt so, wie sie ist. Das ist ja erstmal auch ein schönes Kongruenzgefühl, was man da hat. Solange diese Abwertung von anderen und die Aufwertung von einem selber und der eigenen Gruppe nicht wirklich dann massiv wird, ist das ja auch per se erstmal nichts Pathologisches.
Genau, solange ich niemanden aktiv damit diskriminiere zum Beispiel. Ne? Genau. Manche sagen, meine Arbeitsgruppe ist die beste Arbeitsgruppe und die anderen sind alle nicht
dumm
so cool wie wir.
Inkompetent.
Wir
sind halt,
genau, das muss ich denen ja nicht erzählen, aber ich kann das ja fühlen und dann richte ich damit ja vielleicht auch einfach keinen Schaden an.
Ja, bevor ich finde, schon die Intensität, die variiert da schon auch sehr. Also ein gewisses Maß an Aufwertung der eigenen Gruppe und Abwertung der anderen ist schon normal, aber ich glaube, wie intensiv das ist, ob man dann direkt andere Leute inkompetent und doof finden muss.
Ja, genau, aber sind wir wieder beim Punkt, solange ich das nicht ausspreche und niemandem damit schade, ist
niemand
es ja auch.
Verletze damit.
Genau, niemanden verletze, ist es ja vielleicht auch einfach in Ordnung.
Ja. Aber in dieser Phase der Sozialisation, also Phase 4, wo wir jetzt gerade angelangt sind, da ist eben auch zum Beispiel das, wo man eben auch sehr in das Engagement geht, ins Aktivsein geht und eben auch, da könnte man dann zum Beispiel dem zuordnen, dass sie da diese, was war das nochmal, war das ein Verein? Nee, diese Gruppe, wo sie da finanziell
Initiative.
Also dass sie dann ihre Plattform auch nutzt, um diese Sichtweisen zu verteidigen und auch Reichweite zu schaffen und ja auch international Reichweite zu schaffen. Und auf ihrem Wege ist das eben sehr viel dann eben auch so das Thema finanzielle Unterstützung.
Ja.
Genau, das wäre dann so der Blick aus der, Radikalisierungsperspektive auf die Thematik. Vielleicht ist damit ja auch noch so ein bisschen klarer geworden. Das kann man, glaube ich, auch sehr gut auf alle möglichen anderen Bereiche übertragen. So diese Phasen, kognitive Öffnung, ideologische Suche nach Sinn, nach Passung und dann diesem Anpassen der eigenen inneren Rahmen, der eigenen Sichtweise an und der Wahrnehmung auch an das, was eben diese Ideologie uns auch vermittelt und am Ende dann eben, dass wir immer weiter auch innerhalb dieses Rahmens dann auch uns weiter sozialisieren und immer weiter verfestigen und auch von anderen Meinungen und Menschen abschotten.
Und wir hatten uns ja beide schon mal drüber unterhalten, ob das wohl auch mit einem Effekt hat, dass sie eben so viel Backlash bekommen hat, ne? Oder also wenn die ersten Tweets einfach relativ, weiß nicht, im Äther verpufft wären, ob dann auch diese Radikalisierung von ihr stattgefunden hätte, das haben wir uns ja beide schon mal gefragt, oder ob das auch ein Teil des Prozesses ist eben, ne? Sich dann, das ist ja wieder das, ne? Ich muss mich um jeden Preis verteidigen, weil ich mich angegriffen fühle, wenn es vielleicht gar keinen Angriff gibt, wenn es keinen wahrgenommenen Angriff gäbe, dann müsste ich mich vielleicht auch nicht so verteidigen und meinen Selbstwert so schützen, indem ich in dieser In-Group zum Beispiel mich so hoch halte. Nee.
So intensiv auch dort so präsent bin.
Genau, indem ich meine In-Group so hoch lobe und sage, ich bin so toll mit meiner In-Group. Das müsste ich ja vielleicht gar nicht machen, wenn ich keinen wahrgenommenen Angriff abwehren müsste, ne?
Ja.
Das ist jetzt nicht so Teil deines Modells, aber ich denke, das spielt schon auch eine Rolle.
Auf jeden Fall. Das war jetzt ja auch eher so eine allgemeine Ablaufstruktur von eben einem Radikalisierungsprozess. Aber natürlich gibt es da noch ganz viele, wie wir auch zu Beginn so genannt haben, so ein paar natürlich auch externe Faktoren, die eine Rolle spielen und natürlich auch ganz viele Persönlichkeitsfaktoren, die eine Rolle spielen können. Der Selbstwert und ganz viele andere Dinge auch, die da auch mit reinspielen und die wir uns jetzt natürlich nicht so ganz individuell angeschaut haben, weil wir ja auch J.K. Rowling nicht
persönlich kennen.
Genau, und das dann auch wahrscheinlich sehr unangemessen wäre, das in einem Podcast dazu verbreiten.
Ja, genau.
Aber natürlich gibt es da auf der individuellen Ebene noch viele, viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und Selbstwert kann da auf jeden Fall eine Rolle spielen.
Genau, und ich glaube, es ist ja gar nicht so mega individuell im Sinne von, dass wir ja alle den Impuls haben, unseren Selbstwert zu verteidigen. Also nicht alle, aber viele Menschen den Impuls haben, den Selbstwert zu verteidigen, wenn sie sich da angegriffen fühlen. Und dass das halt eine Art und Weise ist, den Selbstwert vermeintlich zu schützen.
Ja.
Das ist ja jetzt nicht das ist jetzt nicht nur auf J.K. Rowling und ihre Biografie bezogen, sondern auch das ist ja ein relativ menschlicher Prozess sozusagen, ne?
Und vor allen Dingen, wenn der Selbstwert dann vielleicht zu einem gewissen Grad auch fragil ist.
Ja, weil, also wenn der Selbstwert zum Beispiel nicht so fragil ist, kann ich ja schon sagen, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht. Mhm. Das ist ja das, und ich muss mich nicht davon so krass distanzieren und diesen Fehler irgendwie mir einverleiben und zum Teil meiner selbst machen.
Oder komplett
und verteidigen.
Externalisieren.
Genau, ja, aber ja, gleicher Punkt, glaube ich, nur anders ausgedrückt. Das müsste ich ja nicht machen, wenn mein Selbstwert nicht fragil wäre.
Genau.
Ja, dann könnte ich sagen, das war halt ein Teil von mir, der halt nicht so gut war, aber der Rest von mir ist trotzdem gut.
Genau, das meinte ich auch. Und gleichzeitig finde ich auch, sollte man nicht so die Dimensionen außer Acht lassen. Das ist natürlich was ganz anderes ist. Wir sind ja auch nicht als Menschen dafür gemacht, dass wir irgendwie etwas sagen und die Welt kriegt das mit. Und da ist, also dass man da dann vielleicht auch nochmal anders oder intensiver, heftiger reagiert, wenn man merkt, irgendwie die ganze Welt findet einen, also viele auf der Welt finden einen auf einmal richtig kacke.
Ja.
Und man ist es vielleicht aber eher gewohnt, ganz schön in die Höhe gelobt zu werden, dass das dann nochmal andere Effekte bringt, als dass, wenn ich das irgendwie in einer kleinen Gruppe sage und die finden mich dann kacke.
Das stimmt.
Das ist ja auch irgendwie verständlich. Das heißt nicht, dass ich das in Ordnung finde, wie sie reagiert hat und wie das dann weitergegangen ist. Aber ich finde, so diese Dimensionen spielen da auch eine Rolle.
Hast schon recht. Ist leicht davon zu sprechen, wenn man selber nicht so eine Reichweite hat.
Ja.
Ob mein Selbstwert nicht auch sehr fragil wäre, wenn Menschen so auf einen Tweet bei mir reagieren würden, ist eine ganz andere Geschichte.
Ja. Wir hatten ja also in der Mitte auch schon mal so ein bisschen über so das Trennen von Joanne K. Rowling und der Harry Potter Buchreihe gesprochen und dass das ja auch gerade so auf finanzieller Ebene auch dann nochmal so ein Aspekt ist, der zu beachten ist. Wie stehst du denn so dazu? Ich finde das alles sehr schwierig.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich finde, ich habe dazu insgesamt, würde ich sagen, keine so ganz klare Position bisher. Vielleicht ändert sich das in den nächsten 5 Minuten. Ich glaube, der Punkt, dass man Menschen nicht finanziell unterstützen sollte, der ist mir schon wichtig in gewisser Hinsicht.
Ja, mir auch.
Die Harry Potter Bücher besitze ich ja nun, Gott sei Dank. Und auch die Hörbücher dazu, genau. Und da sehe ich jetzt auch, ich persönlich stand jetzt, glaube ich, kein großes Problem darin, die auch weiter zu konsumieren. Ja, weil ich nicht weiß, inwiefern ich damit Schaden anrichte. Und ich glaube auch, weil wir jetzt ja extra über diesen Radikalisierungsprozess und die Timeline gesprochen haben und da ja auch deutlich geworden ist, dass es alles nach Harry Potter sozusagen so eskaliert ist, deutlich nach der Veröffentlichung der Bücher. Und es sich auch so ein bisschen so anfühlt, als wäre das damals eben noch nicht so gewesen. Oh, weiß nicht, ob das ein Argument ist, du lachst so ein bisschen.
Ja, also, naja, ich lach so ein bisschen unglücklich, weil ich mir dann in dem Zuge so der Recherchen und auch zuvor, weil ich irgendwie dann mich einfach mit der Thematik noch ein bisschen auseinandergesetzt habe, so wie das jetzt ist, so mit Joanne K. Rowling und ihrer Haltung und dass es da auch schon viele Menschen gibt, die auch der Meinung sind und auch das Aspekte der Bücher so interpretieren, dass da auch schon viele fragwürdige Haltungen auch mit drin sind, auch gerade so. Also sehr viel. Wir haben ja auch mal in einer Folge über so am Rande über Hauselfen gesprochen und dass sie auch da, also dass viele darin auch sehr fragwürdige Haltungen zum Thema Sklaverei sehen und auch in verschiedenen Aspekten so eine Ideologie sehen, die man schon auch kritisieren kann.
Uff,
du
das
guckst
ist
ganz unglücklich.
Ja, das ist halt natürlich schwierig, weil man ja viel in viel hineininterpretieren kann mit einem bestimmten Blick. Sind wir wieder bei Frame-Align mit, ne?
Ja.
Und ich finde schon, dass viel mit den Harry Potter-Werken ja immer noch für Offenheit und Toleranz steht. Ich kann das verstehen, dass Menschen sich davon abwenden. Mich persönlich würde das halt sehr treffen. Die Frage ist, ob das ein Argument ist, ne? Also, aber ich glaube, das Ding ist, ich sehe halt gerade aktuell keinen großen Schaden darin, Sachen weiter zu konsumieren, die ich besitze, solange ich ihr kein Geld in den Rachen werfe. Ich finde es wohlgemerkt auch super schwierig, dann die Serie nicht zu schauen, weil ich schon das sehr dolle möchte und mir das nicht da auch noch, also ist auch noch nicht entschieden für mich, ob ich das nicht mache, aber das fühlt sich tatsächlich ganz anders schlecht an, als jetzt ein Buch wieder zu lesen.
Also mir geht es ja tatsächlich sehr ähnlich wie dir. Jetzt ist natürlich, jetzt haben wir so für uns als, also du hast so für dich als Privatperson und ich habe mich da eigentlich in fast allem so ziemlich wiedererkannt, was du da so gesagt hast, gesprochen. Und gleichzeitig sitzen wir hier und haben einen Podcast zum Thema Harry Potter Welt. Also auf jeden Fall ein wir starten damit. Das war so unser Start in Popkultur auf der Couch, war auch einfach so aus der eigenen biografischen
Liebe.
Wichtigkeit mit Harry Potter und den Büchern zu beginnen. Mhm. Und wir sind ja auch Teil davon, dass dieses Thema, ich meine, wer weiß, wie viele Menschen dieser Podcast jetzt erreichen wird und wie relevant dieser Effekt dann sein wird. Aber wir sind ja schon auch Teil davon, diese Welt weiter zu verbreiten und eine Auseinandersetzung damit zu fördern.
Ja, jetzt fühle ich mich ein bisschen schuldig. Du dich auch?
Immer mal, ja. Mhm. Ja. Aber also ich hatte mich ja, also wir haben uns ja beide, deswegen sitzen wir ja hier, weiterhin entschieden, auch darüber zu sprechen. Aber ich glaube, das ist so eins der Themen. Manche Menschen kommen dazu so einer ganz klaren Haltung. Ich bin da einfach nicht klar. Ich sehe schon auch Argumente, die dagegen sprechen, so einen Podcast zu machen, wo wir eben zum gewissen Teil auch jetzt, also zunächst jetzt erstmal nur über die Harry Potter Buchreihe sprechen. Und gleichzeitig ist es für mich eben nicht klar genug, um zu sagen, nee, dass diese Buchreihe hat auch einfach nicht nur für uns beide, sondern auch für viele Menschen eine große Bedeutung. Und das ist eben auch ein schöner Ansatzpunkt, über verschiedenste Themen, wirklich allgemeingültige Themen auch ins Gespräch zu kommen, psychologische Aspekte davon zu analysieren und zu reflektieren. Und das ist einfach so ein schönes Medium dafür ist, darüber in Austausch zu gehen. Und gleichzeitig eben auch diese kritischen Aspekte nicht auszublenden und die auch immer wieder mit reinzunehmen und immer wieder auch vielleicht ein bisschen mit auch einem wachsamen Auge dann drauf zu schauen. Also das ist für mich so aktuell das, wo ich so stehe.
Ja, und ich glaube, das ist halt einfach die Schlussfolgerung daraus, ne? Mit einem gewissen schlechten Gewissen, mit einem kleinen Anteil von schlechten Gewissen und auch einer gewissen Schuld, die wir hier mal auf uns laden, ist es halt behaftet. Und im Moment entscheiden wir uns trotzdem dafür und leben damit, oder?
Ja.
Das ist Ambiguitätstoleranz.
Genau.
Das Aushalten von verschiedenen Gefühlen.
Genau. Und von Widersprüchen, von denen es in dieser Welt so wahnsinnig viele gibt. Und auch einer gewissen Unsicherheit, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, aber sich das eben jetzt nach der Analyse der verschiedenen Seiten eben jetzt gerade, wie die am ehesten richtige anfühlt.
Ja. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und widmen uns das nächste Mal wieder einem vielleicht unverfänglicheren Thema. Wir versuchen,
wo man auch wieder ein bisschen mehr lachen kann vielleicht.
Ja. Wir versuchen, alle relevanten Sachen, Quellen in die Shownotes zu packen und hoffen, dass ihr heute ein bisschen was mitgenommen habt. Und dann sehen wir uns, hören wir uns bei der nächsten, ihr hört uns bei der nächsten Folge.
Genau. Und wenn ihr dann irgendwie dazu auch nochmal selber irgendwie reflektieren wollt, einen Kommentar abgeben wollt, könnt ihr das ja unter den gegebenen Möglichkeiten, zum Beispiel bei manchen der Podcast-Player, kann man ja auch Kommentare abgeben, wie ihr so dazu steht, was da so eure Meinung ist. Könnt ihr auch mal ein bisschen drüber nachdenken und wenn ihr möchtet, freundlich kommentieren. Macht's gut.
Tschüss.